Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir gehen mitten rein ins Herz des Vulkans. Wir schauen auf die Dreifaltigkeit und hören dazu Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg. Wenn der Mensch sich die grundlegendsten Fragen stellt, kommt er nicht am Rätsel seiner eigenen Existenz vorbei. Doch dieses steht vor einem anderen Hintergrund. Was ist der Ursprung des ganzen Universums? Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass unsere Welt das Geschenk eines liebenden Gottes ist. Doch warum er personal und erst recht warum er dreifaltig sein soll, erfahren Sie in diesem Vortrag der Serie Im Herzen des Vulkans mit Dr. Johannes Hartl aus dem Gebetshaus Augsburg.
Wenn ein Mensch über die grundlegendsten Dinge, die es überhaupt gibt, nachdenken würde. Also ein Mensch setzt sich hin und versucht zu überlegen, okay, was gibt's überhaupt? Was weiß ich überhaupt sicher? Dann könnte er zum Beispiel mal alles bezweifeln. Er kann sagen, vielleicht gibt's den Stuhl dort gar nicht. Vielleicht ist diese Lampe nur eine Täuschung. Vielleicht gibt's das Fenster dort, auf das ich blicke, auch nichts. Was wäre eine der grundlegendsten Wahrheiten, auf die er stoßen würde, wenn nicht die grundlegendste Frage überhaupt? Die grundlegendste Frage überhaupt, und das hat sich in der Philosophiegeschichte auch so herausgestellt, ist, er könnte auf den Schluss kommen, hey, also ich bin auf jeden Fall mal. Von Descartes, Philosophen, ist das bekannte Wort überliefert, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Der hat gesagt, ich könnte bezweifeln, dass es den Tisch gibt. Ich könnte bezweifeln, dass es dich gibt. Ich könnte bezweifeln, dass es die ganze Welt gibt. Aber irgendjemand bleibt immer noch übrig, der bezweifelt. Also irgendjemand ist ein Subjekt dieses Zweifels. Also wer zweifelt denn hier? Ja, das ist so ähnlich, wie wenn jemand sagt, gibt's mich wirklich? Dann kannst du die Rückfrage stellen, wer stellt denn so doofe Fragen? Ja, also irgendein Ich stellt diese Fragen. Und so die erste grundlegendste Sache, auf die ein Mensch stoßen kann, ist sein eigenes Sein, das es ihn selber gibt. Ich nenne das einfach mal das Sein. Klingt total abstrakt, ist aber nicht so abstrakt, weil es ist einfach das, dass der Mensch merkt, hey, ich bin da. Jetzt, lass uns ein bisschen weiterdenken. Was ist denn überhaupt so, dass eines der ersten Dinge über mein eigenes Sein, was ich checken kann, wenn ich nachdenke, okay, es gibt mich. Weißt du was Interessantes? Bevor du anfängst, darüber nachzudenken, ob es dich gibt oder nicht und was damit zusammenhängt, vor alledem gibt's dich immer schon. Ja, das klingt wie ein banaler Gedanke, ist aber nicht banal. Also, dein eigenes Sein, dein eigenes Leben geht deiner Reflexion über das Leben voraus. Also, bevor du drüber nachdenkst, gibt's dich schon. Bevor du lernst, dass du einen Namen hast und wie du heißt und ob es einen Sinn im Leben gibt, gibt's dich immer schon. Und das ist ziemlich bedeutsam. Das heißt, der Mensch setzt sich nicht selber. Der Mensch findet sich immer schon vor. Das ist ziemlich massiv. Der Mensch ist sich immer schon mal geschenkt. Also erstmal, er macht sich nicht selber. Er checkt nur irgendwann, dass es ihn schon lange gibt. Aber sein Sein ist ihm immer schon vorausgesetzt. Und die Frage ist nur, wie antwortet er drauf? Wie geht er damit um? Jetzt in Verbindung mit diesem Sein lernt er am Anfang drei total fundamentale Grundbegriffe oder Grundkategorien oder Grundwahrheiten. Jetzt schau mal her, der Mensch, der lebt, okay, und der ist. Und jetzt denkt er so über sich nach. Und das Erste, was ihm auffällt, ist, hey, in meiner Umwelt und in der Situation, in die ich gestellt bin, gibt es Dinge, die es mir ermöglichen, dass es mich gibt? Das ist schon mal extrem interessant. Also er sagt, hey, da gibt's Luft, okay? Da gibt's Licht, da gibt's Nahrung, da gibt's Boden, auf den ich stehen kann. Irgendwie die Umgebung ist eine Umgebung, die es ermöglicht, dass ich sein kann. Und der Mensch sagt, ey, das ist gut. Der Mensch, das kannst du durchdenken in allen Ebenen. Das kleine Baby freut sich, wenn es was zum Trinken gibt. Und es ist gut. Wenn du älter bist und drüber nachdenkst, merkst du erstmal, hey, Sauerstoff habe ich nicht selber gemacht. Dass es Sauerstoff gibt, dass ich den vorfinde in der Welt und der mir mein Sein ermöglicht, das ist gut. Ja, es kann auch sein, dass dir gerade was fehlt, zum Beispiel, dass du gerade schlecht Luft kriegst oder dass nichts zum Essen im Kühlschrank ist und sagst du, das ist nicht so gut. Aber beides ist gut oder nicht so gut, nur hinsichtlich deinem Sein. So, aber erstmal du merkst, es gibt was und das ist, was gibt und dass es mich gibt, ist gut. Okay, kein Mensch würde sagen, hey, ich will nichts zum Essen, ich will nichts zu atmen, ich brauche keinen Boden, auf dem ich stehe. Nee, erstmal ist der Mensch so getrimmt, dass er es gut findet, dass es was gibt. Okay, jetzt geht's weiter. Schnall dich an. Der Mensch lebt also, er isst und das ist gut. Jetzt merkt er aber, es gibt andere Sachen und andere Menschen und Dinge um ihn herum und die braucht er vielleicht nicht zum Überleben, aber es ist trotzdem schön, dass es sie gibt. Und das ist das zweite Wort, auf das der Mensch kommt, das ist das Wort schön. Wie meine ich das? Schau mal her. Es gibt Dinge, die braucht der Mensch zum Leben, Nahrung und Getränke und so weiter, aber dann kann der Mensch merken, hey, dass es da einen anderen Menschen gibt, das ist schön, mit dem kann ich reden. Würde auch ohne gehen, aber es ist erstmal schön. Und dann sieht er die Sonne, wie sie untergeht. Naja, die bräuchte ich vielleicht nicht unmittelbar, dass sie so schön ist, bräuchte ich sie nicht zum Überleben. Aber ich sehe sie und sage, oh schön, dass es was gibt. Auch hier wieder, das Ding könnte auch negativ sein, also irgendein anderes Seiendes. Das kann total bedrohlich sein, weil es mich in meiner Existenz gefährdet. Da würde ich sagen, das ist schrecklich oder ich habe Angst davor. Aber wenn es mein Sein nicht bedroht, also wenn es mein Sein befördert, würde ich erstmal sagen, oh, das ist schön. Und es ist das zweite Grundwort, dass der Mensch lernt, dass es schön ist. Jetzt ein drittes Grundwort, und die Cracks unter euch ahnen schon, welches das ist. Der Mensch denkt über die Welt nach. Und jetzt kommt was Interessantes. Und zwar, er beobachtet die Welt, er sieht zum Beispiel, das ist ein Stift, und wenn ich den fallen lasse, bums, fällt er runter. Und dann macht er das 20 Mal und dann kommt er zu dem Schluss, weißt du was, ich wette drauf, wenn ich ihn nochmal fallen lasse, ich wette drauf, er fällt nochmal runter. Ja? Und dadurch kommt er zu dem Schluss, dass das, was er über den Stift glaubt, nämlich dass der immer von oben nach unten fällt, dass das wahr ist. Das Ding ist weniger selbstverständlich, als du meinen könntest. Weißt du warum? Weil die Welt könnte sich in jedem Moment anders verhalten. Das ist eigentlich total interessant, warum gibt es eigentlich Naturgesetze? Hast du mal drüber nachgedacht? Warum ist es so? Warum verhält sich eigentlich jedes Molekül und jedes Atom im ganzen Universum etwa gleich? Warum eigentlich? Warum gibt es Gesetze, die planmäßig sind? Wenn alles nur Zufall ist, wenn alles nur auch ganz anders sein könnte. Ja, aber wenn alles auch ganz anders sein könnte, warum gibt es dann Planmäßigkeit? Und der Mensch kommt drauf, hey, das ist interessant, was ich mir im Kopf ausrechne, also dass 2 plus 2 4 ist, wenn ich das mit den Eiern, die da liegen, vergleiche, stimmt es? Wenn ich 2 Eier nehme und 2 dazu, das sind ja wirklich 4. Und er sagt, das ist ja interessant, dass die Welt sich so verhält, dass sie wahr sein kann, dass meine Sätze über die Welt wahr sein können. Das ist eigentlich erstaunlich. Der Mensch ist in das Sein geworfen und sagt, wow, das Sein ist erstmal, das ist gut und im Sein gibt es erstmal schöne Dinge und es gibt wahre Dinge. Es gibt immer auch das Gegenteil, aber diese drei Sachen kann der Mensch nicht aus sich selber herleiten. Okay, das ist mit im Paket. Sehr interessant. Und dieses letzte Kriterium war, kann man auch so nennen, dass die Welt Logizität und Kausalität hat. Was heißt das? Logizität heißt einfach nur, dass die Welt logisch ist und du sie sprachlich beschreiben kannst und das dann auch funktioniert. Und Kausalität heißt, naja, auch, dass es Begründungen gibt. Es ist schon erstaunlich, dass wir Menschen mit unserem Kopf uns was einfallen lassen und dann funktioniert es wirklich. Zum Beispiel die Sache mit den Eiern. Du rechnest was in deinem Kopf aus und es funktioniert wirklich. Das ist interessant. Nun lass uns weitergehen. Jetzt nimmt der liebe Mensch diese Kausalität und sagt, okay, also wenn die Welt kausal ist, also wenn es da Wahrheit gibt und wenn das alles einen Grund hat, dann kann ich ja fragen, also woher kommt denn alles? Er kann zum Beispiel auch fragen, woher kommt denn die ganze Welt? Logisch? Jetzt mit den woher kommt was Fragen, ist es so, wenn er zum Beispiel ein Blatt sieht, dann weiß er, okay, das Blatt, das kommt irgendwo her. Und zwar woher? Von einem Baum. Ja, jetzt gesetzt den Fall, der Baum, der wächst, okay? Vor ein paar Jahren gab es noch keinen Baum, auf einmal ist er da. dann lernt der Mensch irgendwann, oh, da gab es eine Eichel, die wurde irgendwann in die Erde gelegt und daraus ist er gewachsen, der Baum. Und so schlussfolgert der Mensch einen wichtigen Grundsatz und der lautet, wenn irgendwas anfängt zu existieren, dann gibt es auch einen Grund dafür. Logisch? Wenn irgendwas anfängt, gibt es auch einen Grund dafür. Wenn ich 4 Wochen später hier vorbeikomme und da steht auf einmal ein neues Haus, würde ich nie annehmen, so, ja, das Haus hat sich so ereignet, so spontan und so. So, ich würde sagen, nein, das hat sich, also das gab es vorher nicht, jetzt gibt es, also gibt es eine Ursache. Es gibt nämlich auch Dinge, die fangen nicht an zu existieren. Wusstest du das schon? Ja, mathematische Zahlen zum Beispiel. Kannst nicht sagen, wann hat denn die 3 begonnen, so die 3 an sich. Ja, oder die Gesetze der Logik. Kannst du nicht sagen, wann haben die Gesetze der Logik so, gab es die früher auch schon? Ja, die gab es schon immer. So, aber es gibt jede Menge Dinge, die anfangen zu existieren und die Menschen sagen, hey, alles, was anfängt zu existieren, hat auch eine Ursache. Jetzt kommen wir zu dem tollen Ding, zu der tollen Erkenntnis, dass das Universum auch einen Anfang hat und den nennen wir Big Bang. Erst jetzt die letzten Tage wieder was entdeckt worden dazu. Früher gab es Leute, die haben das nicht geglaubt. Die haben geglaubt, dass das Universum unendlich ist. Aber heute wissen wir, nein, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt hat das Universum angefangen. Nun, wenn alles, was irgendwann anfängt zu existieren, eine Ursache hat, dann kann der liebe Mensch hier, der in seinem Sein ist und so, der kann dann die Frage stellen, ja, was ist denn hier, was ist der Ursprung von allem? Jetzt, da gibt's ein paar so Freaks, ein paar Denker und Atheisten, die sagen, ja, über das können wir keine Fragen stellen, weil das ist ein Geheimnis und das ist einfach so. Das ist die unhinterfragbare Wirklichkeit. Aber das ist eigenartig. Ich bringe einen kleinen Vergleich. Stell dir vor, du gehst durch den Wald und siehst auf einmal im Wald einen Ball liegen, der leuchtet. Ein Leuchtball. So. Und du würdest die Frage stellen, hey, wie kommt denn dieser Leuchtball daher? Und die anderen Leute würden sagen, ja, der Leuchtball, für den gibt es keine Erklärung. Das ist der Leuchtball. Der ist da. Also das wäre komisch, oder? Du könntest doch fragen, nein, woher kommt der Leuchtball? Jetzt stell dir vor, der Leuchtball wäre 100 Meter groß. Wäre das Problem immer noch da? Müsstest du es ja, wäre noch mal da. Jetzt stell dir vor, der Leuchtball wäre 20 Kilometer groß. Wäre das Problem immer noch da? Ja, jetzt stell dir vor, der Leuchtball wäre so groß wie das Universum. Wäre das Problem immer noch da? Ja, das Problem wäre immer noch da. Das Universum ist der Leuchtball. Du kannst nicht nur einfach sagen, oh, einfach da. Nein, es hat einen Anfang. Und was einen Anfang hat, hat in der Regel auch eine Ursache. Also musst du fragen, woher kommt dieser Leuchtball? Einfach nur zu sagen, ja, weiß nicht, ist unbefriedigend, weil unsere Kausalität, das funktioniert sonst überall. Ja, du kannst ja nicht sagen hier, keine Ahnung, das Klavier, das hat niemand reingestellt, das hat sich spontan ereignet, das ist das Einzige. Ich weiß, alle anderen Klaviere hat jemand hergetragen, aber das ist die einzige Ausnahme. Also warum machen wir beim Universum die Ausnahme? Okay, lass uns eine Frage stellen. Wenn das Universum, hier denkst du schon, hey, wo bin ich hier reingeraten? Ja, also, wenn das Universum einen Ursprung hat, wenn das Universum eine Verursachung hat, dann kann man schon schon mal die Frage stellen, also welcher Art muss denn so eine Ursache sein? Also erstmal, wenn Raum und Zeit da erst entstanden sind. Nochmal, Raum und Zeit sind im Urknall erst entstanden. Das heißt, die Ursache muss außerhalb von Raum und Zeit sein oder jenseits von Raum und Zeit. Dafür gibt's auch das Fremdwort transzendent. Ja, du kannst nicht nur einfach sagen, war selber in Raum und Zeit, nein, ist dann erst entstanden. Jetzt aber ein zweites Kennzeichen ist noch wichtiger. Und zwar, diese Ursache muss selber unverursacht sein. Warum? Schau mal her. Ich habe vorher gesagt, alles, was anfängt zu existieren, hat eine Ursache. Jetzt, wenn diese Ursache wiederum auch irgendwann anfing zu existieren, dann musst du nochmal eins weiter zurückfragen. Aber irgendwo muss es einen Anfang haben. Oder du glaubst an sowas wie, nee, das geht in alle Ewigkeit zurück, aber das funktioniert nicht. Na, weil wenn es in alle Ewigkeit zurückgeht, kannst du nie erklären, warum es dann irgendwann heute wird. Also das ist wie ein Hotel, das unendlich viele freie Betten hat. Ja, wie viele Gäste müssen da einziehen, dass es endlich voll wird? Ja, geht nicht. Ja, genauso wenig, wenn es unendlich zurückgeht, wird es irgendwann heute. Na, wie viele Jahre musst du von unendlich dazuzählen, dass es endlich heute wird? Ist nicht. Also es muss irgendwo eine letzte Ursache geben, die unverursacht ist. Man nennt sowas auch ewig. Du kannst dann sagen, es muss eine Ursache geben, die muss richtig fit sein, weil die muss das alles aus nichts verursachen können. Man nennt sowas auch allmächtig. Und dann, wenn du die Schöpfung anschaust und sagst, wow, die ist ziemlich gut gemacht und es funktioniert auch total toll und mit den Naturgesetzen und alles, das heißt, es muss eine intelligente Verursachung sein. Jetzt habe ich eine tolle Frage. Und zwar, die Frage ist, aber wie um alles in der Welt kann das gehen? Ich habe vorher gesagt, dass es Dinge gibt, die anfangen zu existieren und solche, die nicht anfangen zu existieren. Und mathematische Zahlen zum Beispiel, die fangen nicht an zu existieren. Jetzt kannst du sagen, okay, wegen meiner, dann gibt es halt irgend so einen Gott oder irgend so ein Etwas da oben. Wir nennen das einfach mal Gott, okay? Du kannst auch irgendwas anderes dazu sagen, Urkraft. Du kannst sagen, aber vielleicht ist es einfach nur so eine Energie, so eine Schwingung, so was Pulsierendes, so pulsierendes Vakuum oder so ein Fluidum oder wer weiß was. Das Problem ist, wenn dieses Ding ewig und unverursacht ist, stellt sich eine massive Frage. Und die Frage ist, wie wird aus einem zeitlosen, ewigen Zustand, wie wird da irgendwann mal was draus? Das müsste sich ja verändern. Und wenn keine Zeit drin ist, dann ist es ja unveränderlich. Logisch? Einfache Antwort. Es gibt eine Klasse von Dingen, die was verursachen können, ohne sich dafür ändern zu müssen. Und weißt du, wie man diese Dinger nennt? Personen. Schau mal her, wenn ich hier sitze, ich kann 100 Jahre hier sitzen. Eines Tages stehe ich auf, ja, ich wäre vorher der Johannes, ich wäre nachher noch der Johannes und es ist kein Problem dabei. Personen sind überhaupt die einzigen Subjekte, die wir kennen, die irgendwas spontan tun. Und daher kommt der naheliegende Schluss, dass Gott personal ist oder sowas wie überpersonal. Also ist ganz wichtig, manche Leute sagen, hey, Gott ist halt irgendeine höhere Macht. Ja, schon eine höhere Macht, aber eine höhere Macht, die spontan was initiieren kann, die spontan kreativ sein kann. Sowas können nur Personen oder was noch komplexer ist als Personen. Aber das ist nicht nur eine Energie. Eine Energie kann nicht spontan aus einem Zustand kreativ mit eigenem Willen was kategorial Neues tun. Sowas machen Personen. Daraus schlussfolgere ich, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass Gott eine Person ist. Jetzt, wie ist es mit den Personen? Du bist ja auch eine Person und ich bin auch eine Person. Und das Interessante am Personenbegriff ist schon mal, dass wir Personen immer in Beziehung sind. Um genau zu sein, wir können Personenbegriff gar nicht denken ohne Beziehung, weil du lernst in Beziehung, wie du heißt und wie du sprichst und wer du eigentlich selber bist. Das heißt, Person und in Beziehung sein ist weitgehend das Gleiche. Das ist natürlich die spannende Frage, okay, Gott da oben, Verursacher von allem, wenn er eine Person ist, kann er auch Beziehung haben? Ist er Beziehungswesen oder ist er irgendwie so in seinem eigenen transzendenten Nichts drinnen? Und an der Stelle kommst du mit dem reinen Verstand nicht weiter. An der Stelle kommst du auf die Glaubenserfahrung von Menschen. Und die Glaubenserfahrung vom Volk Israel und dann von den Christen, von der Kirche, ist die, dass sie sagen, hey, dieser Gott hat zu mir gesprochen. Kannst du sagen, okay, komische Vorstellung. Aber trotzdem ist die Erfahrung, die Glaubenserfahrung von ganz vielen Menschen, dass sie sagen, nein, dieser Gott, dieser höchste Gott, der hat mich angesprochen. Und wir Christen glauben, dass dieser Gott in einem Menschen, nämlich in Jesus Christus, sein Wesen offenbart hat. Und welches ist sein Wesen? Im ersten Johannesbrief lesen wir, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt in ihm. Das ist so ein bisschen sowas wie der Kernsatz des Christentums überhaupt. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Es gibt über Gott eine ganze Reihe von Aussagen in der Bibel. Zum Beispiel, Gott ist ein guter Hirte. Gott ist treu. Gott ist ein Richter. Gott ist ein Vater. Gott tut in der Bibel auch alles Mögliche. Er gibt Gebote und er rettet und er befreit und er richtet und so weiter. Aber es gibt keine Aussage, die vergleichbar ist an Gewicht mit diesem Satz, Gott ist die Liebe. Du könntest übersetzen mit Gottes innerstes Wesen ist vollkommene Liebe. Das ist sein tiefstes Wesen. Er spricht auch gerecht und er rettet auch und er weiß die Wahrheit und so weiter. Alles tut er auch, aber er ist in seinem letzten Wesen die Liebe. Das ist sehr interessant. Viele Leute, speziell zum Beispiel Muslime, nehmen großen Anstoß an der christlichen Lehre von der Dreifaltigkeit. Weil sie sagen, hey, Dreifaltigkeit, irgendwie, das läuft da drauf raus, dass du am Schluss drei Götter hast oder so. Und warum Dreifaltigkeit? Gott ist der eine. Jetzt die Wahrheit ist, natürlich ist Gott der eine. Wenn du viele Götter hast, ist die Frage, woher kommen die? Wer hat denn die geschaffen? Oder ja, und da hast du wieder die gleiche Frage wie vorher. Es muss einen Erstursprung geben. Das heißt, wir Christen glauben total klar, es gibt nur einen Gott. Jetzt lass uns aber ein bisschen nachdenken, wenn Gott die Liebe ist und es gibt nur einen Gott, dann ist die Frage, wen liebt dieser eine Gott? Weil, weißt schon, du kannst ja nicht sagen, ich bin die Liebe, aber leider liebe ich niemanden. Das ist genauso, wenn du sagst, ich bin die Hoffnung, aber ich erhoffe nichts. Ja, ich bin die Tat, nur zufällig tue ich nichts. Das ist eine eigenartige Vorstellung. Wenn Gottes Wesen die Liebe ist, heißt es, dass er liebt. Jetzt, eine spannende Frage ist, wen liebt Gott, bevor er die Welt erschafft? War er da noch nicht die Liebe? War er erstmal nur Gott und dann hat er gesagt, jetzt irgendwie? Oder braucht er ein Gegenüber, das er lieben kann? Wow, aber das finde ich eine krasse Vorstellung, weil das heißt, erstens, dass er abhängig ist von mir und nur wenn es so ein Geschöpf gibt, kann er selber sein. Und gleichzeitig macht es den Menschen total unfrei. Sowas wie, du musst mich jetzt lieben. Das kann es nicht sein. An der Stelle müssen wir, bevor wir hier weitermachen mit über Gott, müssen wir ein bisschen über Menschen nachdenken. Weil alles, was wir über Liebe und alles, was wir über Beziehung wissen, wissen wir halt aus menschlichen Kategorien. Bei Menschen ist es ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend. Und zwar ist es bei uns Menschen genauso, als einzelnes Mensch, also du und ich, genauso wie die Menschheit als Ganze, wie ich vorher vorgestellt habe. Und das ist immer die, der Mensch findet sein Sein vor. Was heißt es, er findet sein Sein vor? Du bist irgendwann 3 oder 4, wo du anfängst nachzudenken, hey, wo komme ich eigentlich her? Aber da gibt es dich schon ein paar Jahre. Und wo kommst du her? Relativ simpel, da gab es vorher schon Mami und Papi. Das ist die Grundsituation des Menschen, und zwar von jedem Menschen auf der ganzen Welt, ist, dass es ein Vater und eine Mutter gibt. Egal wie du später drüber nachdenkst, es gibt uns Menschen und mein Sein als Mensch immer nur aus einer Gemeinschaft, aus einem Miteinander von einem Mann und einer Frau. Und im Idealfall ist dieses Miteinander Liebe. Ja, es ist zumindest auf jeden Fall irgendeine Form von körperlicher Vereinigung, aber im Idealfall von dem, wie die Natur des Menschen angelegt ist, hat es was mit Zuneigung, hat es was mit Hingabe, hat es was mit Wärme zu tun, und das Kind wird hineingeboren in und herausgeboren aus diesem Miteinander von Vater und Mutter und durch dann so ein kleines Kindlein. Ziemlich klein noch. So. Das kommt dann da so raus. Okay? So, da kommen die kleinen Kinder her. So, falls du das noch nicht. Ja? Ja? Und darin ist eigentlich ein unglaublich schönes Bild. Und zwar, die Liebe in ihrer Form ist eigentlich, erstens, ich will, dass der andere ist, ich bejahe den anderen. Zweitens, ich verschenke mich an den anderen. Das ist sogar, hey, das ist maßgeblich das, was auch der menschlichen Sexualität Würde und Schönheit verleiht. Menschliche Sexualität kann ein wunderbares Abbild von dem sein, diesem sich verschenken, sich hingeben dem anderen, nicht zurückhalten, und gleichzeitig wird Liebe dadurch auch fruchtbar für einen Dritten. Zu sagen, hey, meine Liebe, unsere Liebe ist nicht nur so, dass es dir gut geht und dass es mir gut geht, sondern die öffnet sich, dass jemand Dritter reinkommen kann, sie macht sich klein, damit ein anderer, in dem Fall ein Kind, sein kann und auch wiederum das Sein als Geschenk bekommen kann. So, jetzt ein schwieriges Ding, und zwar, was ist denn, wenn hier keine Liebe ist? Ja, was ist, wenn Vater oder Mutter, wenn die ausfallen oder wenn sie sich nicht lieben? Schau mal her, das ist sehr wichtig, dass ihr das versteht. Als Kind stammst du nicht einfach vom Vater ab. Und du stammst nicht einfach von Mama ab. Kannst du nicht sagen, es ist einfach nur Mama und der Papa, der war halt auch dabei. Nee, du stammst aus diesem Miteinander ab. Sehr, sehr entscheidend. Auch in der Art und Weise, wie du Kinder erziehst. Es ist nicht so einfach, Vater ist unmittelbar zu Kind, Mutter ist unmittelbar zu Kind. Nein, diese Liebesgemeinschaft von Vater und Mutter gemeinsam ist das Fundament, in dem das Kind oder mehrere Kinder sicher wohnen können. Man nennt es auch Familie. Die Ehe, die Beziehung von Mann und Frau, baut einen Schutzraum, einen sozialen Raum, einen Raum von Wärme und Liebe auf, in dem ein Kind heranreifen kann. Nun, was ist jetzt, wenn ein Kind das nicht vorfindet, sondern hier ist Streit oder hier ist Ärger oder einer von beiden ist nicht da? Was da passieren wird, ist, das Kind wird keine genauso große Freiheit und tragende Liebe vorfinden. Übrigens auch schon nicht, wenn eines von beiden Elternteilen ausfällt, weil das Kind wird merken, hey, Mama ist einsam, Papa ist einsam, und es wird die Versuchung entstehen, Klammer auf, wenn du das weißt, kannst du da aktiv dagegen wirken. Aber es wird die Versuchung entstehen, dass das Kind den Eindruck hat, okay, jetzt muss ich die Lücke füllen. Und es wird nicht so sehr die Freiheit haben, wow, die beiden lieben sich und ich komme einfach noch dazu und es ist schön, sonst wird es eher so, wow, da ist ein Mangel und ich muss da was reparieren. Und unbewusst wird das Kind, wenn das passiert, hier irgendwo jups sein Herz zumachen, und die Gefahr ist, dass es zwei Sachen tut. Es gibt zwei Strategien, was Menschen tun. Und das erste ist, dass es sich von Gefühlen abschneidet. Von Gefühlen abschneiden. Das heißt, das sind so Leute, die werden dann total rational. Ja? Wenn du denen eine Frage stellst, wie, hey, wie ist es wirklich um dein Herz bestellt? Dann werden die ganz nervös, dann, was soll das heißen? Und so. Das sind die Leute, die können alles erklären. Und die haben tief drin eine Entscheidung getroffen, und die lautet, hier, weil hier oben nichts ist, weil mein Sein mir nicht geschenkt wird, deswegen setze ich mein Sein selber. Ich definiere das jetzt einfach. Ja, ich empfange das nicht, sondern ich definiere und ich mache das rational. So ist alles ganz rational, weil dieses Ding mit Beziehung und so, das ist eigentlich bedrohlich. Das sind immer verletzte Menschen, die nicht gelernt haben, über diesen Prozess zu trauern und mit dem Herrn da durchzugehen, und deswegen sagen, ja, nee, ist einfach nicht so, ich bin ab jetzt einfach rational, ich erkläre mich selber und ich setze mir selber den Anfangspunkt meines Seins. Das ist die erste Versuchung. Die zweite Versuchung ist die, einfach zu sagen, hey, diese Wärme und diese Nähe, die ich da nicht bekommen habe, die suche ich im Draußen. Ich nenne das mal im Draußen suchen. Das ist letztendlich eine suchthafte Sehnsucht nach Heimat, nach was, wo ich mich entspannen kann, was, nach irgendwas, was mir endlich ein Zuhause gibt. Das können Beziehungen sein, aber das wären dann Abhängigkeitsbeziehungen. Und das können Substanzen sein, aber die genießt du nicht, sondern die verschlingst du, weil du wirst abhängig. Es kann Arbeit sein, aber das ist suchthafte Arbeit. Du brauchst immer mehr, weil du irgendwann das Gefühl haben willst, eingebettet und warm und zu Hause zu sein. Und das kommt nie, weil die Herzenskälte, die du dir hier geholt hast, deine Herzensgrippe, die nimmst du mit in jede neue Beziehung. Das ist ganz schlimm. Nur Gott kann das heilen. Worauf will ich raus? Was man hier als einzelnen Mensch sieht, kannst du auch auf die ganze Menschheit übertragen. Die Menschheit ist auch in so einer Situation, dass sie abgeschnitten ist von einem oben. Und dann gibt es die einen, die sagen, hey, ich schneide mich ab von diesem ganzen Zeug. Das ist alles nur Pipapo, Frage nach dem Sein, was für ein Unsinn. Wir glauben nur, was die Naturwissenschaft sagt. Wir sind einfach nur unsere Gene. Das ist genauso, wie wenn du sagen würdest, ich habe von meinen Eltern nur meine DNS. Was die emotional mit mir gemacht haben, ob die meinem Leben Bestimmung und Wert gegeben haben, ist völlig egal. Ich habe nur die Gene. Das sind die Leute, die glauben dann an Darwinismus und die sagen so, der Mensch ist einfach nur Materie und so. Ja, der Mensch ist aber nicht einfach nur Materie. Ja, woher meine Materie kommt, ist die eine Frage, aber es gibt tausend andere, eigentlich noch viel bedeutsamere Fragen. Es sind die einen, die sagen so, wir definieren einfach selber so für uns, und die anderen, die sagen einfach, hey, wir suchen einfach überall draußen, weil da eine innere Leere ist, weil da so eine Frage ist, was ist wirklich mein Sinn? Was ist wirklich gutes Leben? Was ist wirklich Wahrheit? Da habe ich Angst vor diesen Fragen, deswegen muss ich draußen irgendwie was machen. Die Frage bleibt aber für die ganze Menschheit, gibt es da oben was oder gibt es da oben nichts? Trügt uns diese Hoffnung, dass es da oben eben doch ein Zuhause gibt, ein Höchstes gibt, dass es Liebe gibt, dass es Gott gibt? Oder gibt es die nicht? Trügt diese Hoffnung? Ich glaube nicht, dass diese Hoffnung trügt, denn wenn du auf einen Planeten kommen würdest und du würdest feststellen, dass alle Wesen, die auf dem Planeten leben, Durst haben, dann könntest du wetten, dass es auf dem Planeten Wasser gibt, oder? Sonst hätte es keinen Sinn, dass diese ganzen Geschöpfe auf dem Planeten alle Durst empfinden. Alle Menschen auf der Welt haben Sehnsucht, quer durch alle Kulturen, alle Jahrtausende, haben Sehnsucht nach irgendwas darüber. Die überlegen, gibt es ein Leben nach dem Tod und woher kommt alles? Alle suchen und tasten nach Gott. Erzähl mir nicht, dass die alle Durst haben, einfach nur weil die halt Durst haben. Es ist halt eine genetische Störung. Jetzt lass uns mal annehmen, lass uns mal glauben, es sei wirklich so, dass es wirklich diesen Gott gibt und dass dieser Gott wirklich die Liebe ist.
Im Herzen des Vulkans, die Dreifaltigkeit, heute ein erster Teil, ein erster Einblick in diese Serie, in diese Vortragsreihe von Dr. Johannes Hartl. Wenn Sie auf horeb.org schauen, ins Infofeld zur Sendung gehen, im Tagesprogramm, da finden Sie einen Link auf das Gebetshaus Augsburg. Dort gibt es diese Vortragsreihe, in die wir heute in einem ersten Teil hineingehört haben, komplett zu erwerben. Gebetshaus.org ist die Internetadresse. Gebetshaus.org. Danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.